Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Börse Online. Ich freue mich sehr, heute wieder den Blocktrainer Roman Reha bei uns begrüßen zu dürfen. Hallo Roman, schön, dass du da bist.
Hi, schön, dass ich da sein kann. Ich freue mich auf das heutige Gespräch.
Ja, wir haben ja wieder mal spannende Zeiten, auch wenn die Kurse von den Kryptowährungen im Moment nicht so wirklich mitmachen, geht es jetzt bei den Ethereum-ETFs rund. Aber auch in Deutschland haben wir einige neue Bitcoin- und Kryptomeldungen, über die ich mit dir reden will. Lass uns aber zum Start des Interviews direkt mit drei schnellen Fragen reinstarten. Roman, die Ethereum-ETFs werden?
Auf jeden Fall zugelassen und, glaube ich, nicht so stark gekauft wie die Bitcoin-ETFs.
Beim Bitcoin ist das neue Narrativ.
Bitcoin ist ein Wertspeicher und kein Geld.
Und die Blockchain-Szene in Deutschland ist?
Zunehmend Bitcoin-lastig.
Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Börse Online. Ja, Roman, ich weiß, du konzentrierst dich natürlich auch auf deinem Kanal, den wir unten natürlich in der Videobeschreibung wieder verlinken. Sehr empfehlenswert, vor allem auf Bitcoin, aber natürlich auch drumherum Kryptowährungen. Was sagst du jetzt grundsätzlich allgemein zu den Ethereum-ETFs? Du hast gesagt, ja, sie werden zugelassen, aber wann geht's mit dem Handelsstart los? Was wird das für den Kryptosektor nochmal bedeuten?
Also das mit dem Handelsstart ist noch nicht ganz klar. Ich denke auch, dass das Thema ein bisschen überraschend war für viele. Also die meisten hätten damit gerechnet, dass diese ETFs abgelehnt werden. Der Grund ist, dass die SEC im Vorfeld versucht hat zu beweisen, dass Ethereum ein Security ist. Und nach einer Auffassung von dem, was die US-amerikanische Börsenaufsichtsbehörde sonst so unter ein Wertpapier zählt, würde es auch auf Ethereum zutreffen. Die hatten einen Pre-Mine, die sind jetzt Proof of Stake, die haben eben mehrere Mechanismen, die eigentlich eben genau das klassische Wertpapiermodell darstellen. Und das hätte eben unter Umständen bedeutet, dass diese ETFs so nicht zugelassen werden. Wobei man sagen muss, dass es in den USA natürlich auch Aktien in ETF-Form gibt, also das oder Securities in ETF-Form gibt. Das hätte dem jetzt nicht unbedingt im Wege gestanden, aber weil dieser ganze Prozess da gerade lief, eben schon. Jetzt hat die SEC tatsächlich diesen Versuch, das als Security einzustufen, auch eingestellt. Und das Ganze sieht so im aktuellen Zustand ein bisschen nach extrem starker Lobbyarbeit der, ich sag mal, Crypto-Lobby in den USA aus. Das sieht man auch. Mittlerweile ändert sich auch das Narrativ von einigen großen Bitcoin-Investoren, aber auch von zum Beispiel Leuten wie Donald Trump. Zum einen wird hier ganz klar die Trennung zwischen Krypto und Bitcoin gemacht, was ich schon mal gut finde, weil ich denke auch, dass es eine Ebene Industrie ist und dass das auch gut ist, wenn das so klar kommuniziert wird, auch gar nicht schlimm ist. Ja, also man muss ja einfach nur bei dem bleiben, was es jetzt am Ende wirklich darstellt. Und zum anderen aber, dass natürlich jetzt durch die verstärkte Krypto-Lobby auch möglicherweise sehr offene Gesetze für diesen gesamten Sektor kommen, was sich auch am Ende wieder positiv für Bitcoin darstellen kann. Von daher war das ein bisschen überraschend, dass das jetzt so kam. Und manche vermuten sogar, dass dahinter die Biden-Administration steckte, weil sie möglicherweise vor der Wahl eine positive Stimmung in den USA wollen. So dass eben allgemeine Aufbruchsstimmung, positives Entgegenkommen der Regulierung wahrzunehmen ist in der Gesellschaft und so vielleicht eben die Biden-Administration nochmal gewählt werden könnte.
Bloomberg spricht ja davon, dass der Handelsstart eventuell am 2. Juli stattfinden könnte. Das wäre kommende Woche Dienstag. Hältst du das für realistisch oder ist das tatsächlich zu früh?
Ja, ich denke schon. Also die Bitcoin-ETFs waren eigentlich so eine Art, oder man kann sich daran orientieren. Nicht unbedingt Testlauf, aber man kann sich daran orientieren. Und von daher denke ich, auch da ging der Start relativ schnell. Die Erfahrungen sind gemacht worden von den Vermögensverwaltern. Das Modell, auch wenn Ethereum per Konsensus und per Technologie ganz anders ist als Bitcoin, ähnelt es dann ja doch am Ende in vielerlei Hinsicht. Man muss seine Schlüssel selber verwahren, man muss diese Coins beim Verwahrer hinterlegen. Ich denke, dass hier der Staat eben auch nicht so lange auf sich warten lässt und halte das Datum nicht für unrealistisch. Man muss jetzt so ein bisschen schauen, was die Leute daraus machen. Zum einen haben wir gerade ein Sommerloch. Wir haben allgemein gerade im gesamten Kryptosektor, aber auch bei Bitcoin eher schlechte Performance. So komisch das klingt, weil wir nahe dem All-Time-High sind, ist es aber tatsächlich so, dass das allgemeine Interesse gerade sehr niedrig ist. Also eigentlich ist gefühlt eher Bärenmarktstimmung. Und das kann natürlich auch dazu führen, dass alleine wenn die Erwartungen jetzt hinter den eigentlichen Effekten dieser ETFs bleiben, dass sich das natürlich wie so ein Negativ-Kaskaden-Effekt auch so ein bisschen entwickelt.
Ja, spannend, dass du das ansprichst mit diesem eventuell Bärenmarkt, weil ja, charttechnisch befinden wir uns ja in einem Seitwärtstrend, da jetzt ein bisschen an der unteren Markierung sozusagen, die der Bitcoin nochmal getestet hat. Aber ich merke das auch, das Interesse ist immer noch auf einem ganz guten Niveau, aber weit, weit weg von einem euphorischen Niveau. Und ich habe bei dir auf dem Kanal gesehen in den letzten Tagen, dass du das Bitcoin-Suchvolumen bei Google dir mal angeschaut hast und gesagt hast, Leute, wir sind eigentlich komplett im Bärenmarkt, wenn es nach dem Suchvolumen geht und total weit unten vom Interesse schon wieder.
Genau, also die breite Masse interessiert sich gerade gar nicht für das Thema. Viel spannender ist hingegen, wer sich stattdessen für das Thema interessiert. Das hat man bei den ETF-Zahlen beim Bitcoin gesehen. Und da muss man sich eben klar machen, die ETFs sind im Februar erst gekommen und in dieser ersten Periode hat tatsächlich zum Beispiel der Pensionsfonds, der staatliche Pensionsfonds von Wisconsin, über 100 Millionen US-Dollar dort investiert. Und das ist signifikant aus mehreren Sichtweisen. Zum einen, weil das untypisch ist, in einem so jungen ETF solche Mengen als Staatsfonds zu investieren. Zum anderen, weil das natürlich auch das eigentliche Problem klar macht. Dieser Fonds muss irgendwie dafür sorgen, dass langfristig Gelder ausgezahlt werden können und der braucht eine Absicherung gegen die Inflation. Und das kann natürlich jetzt auch eine Debatte lostreten und auch dazu führen, dass weitere staatliche Einrichtungen in Bitcoin investieren. Das heißt, hier haben wir gerade eher das institutionelle Interesse, aber gar nicht das aus der breiten Masse. Und ich denke, dass das auch erst wieder kommt, wenn der Leitzins im Allgemeinen gesenkt wird bei den Amerikanern. Auch das steht gerade nicht so schlecht. Können wir vielleicht später auch noch kurz drüber reden. Und zum anderen aber eben auch, wenn die Menschen im Allgemeinen merken, sie brauchen eine Alternative zum US-Dollar oder zu den klassischen Investitionsmöglichkeiten. Und das ist nicht immer da, die Wahrnehmung ist nicht immer da. Man merkt, die Bitcoiner sind, die bleiben das auch. Also ich kenne wirklich keinen, der Bitcoin so richtig verstanden hat und dann jemand von jetzt auf gleich sagt, ach nee, eigentlich ist doch Quatsch, ich bin jetzt wieder raus. Von daher, die das verstanden haben, die sind da. Die haben wahrscheinlich auch ab einem gewissen Punkt gar nicht mehr das Interesse, ständig nachzugucken, wie steht der Kurs und was gibt's da an News. Die haben Bitcoin verstanden, wissen, das ist ein langfristiger Wertspeicher, das ist ein Gut, in dem ich meine Inflation oder mich vor Inflation schützen kann und sind einfach dabei. Hingegen die neue Welle, die möglicherweise kommt, wenn so ein richtiger Hype losbricht, die kommt wahrscheinlich auch dieses Mal erst, wenn der Kurs nochmal ein neues All-Time High antestet und dann vielleicht auch die Berichterstattung wieder größer wird, gepaart eben mit den ganzen Ereignissen wie vielleicht sinkenden Leitzinszahlen der Amerikaner und des US-Dollars.
Da ist ja dann die spannende Frage, denkst du, dass jetzt dann der Handelsstart der Ethereum-ETFs nochmal so einen Impuls für den Kryptomarkt auslösen kann? Denn als die Zulassung durch die SEC kam, da ist zum Beispiel Ethereum ja um 20% gestiegen, Bitcoin nahe 10. Denkst du, das käme jetzt auch nochmal oder ist das alles eingepreist?
Ja, das ist schwer zu sagen. Also ich glaube, dass es eingepreist ist. Einfach aus dem Grunde, weil zum einen hat BlackRock vor diesen Anträgen Umfragen gemacht und hat geschaut, wer von unseren Investoren hat überhaupt Interesse, Ethereum zu kaufen. Und das Verhältnis war wirklich 1% zu 99%. Also 99% Interesse an Bitcoin, 1% Interesse an Ethereum. Also das allgemeine Interesse an Ethereum-ETFs ist eigentlich eher gering und wird das Interesse, dass es diese ETFs gibt, wird gerade eher von der Lobby im Hintergrund getrieben. Das heißt von der Ethereum Foundation, möglicherweise auch von den Hintermännern der Kryptowährung XRP, Ripple und vielen anderen, weil die eben vielleicht auch mit Ethereum eine Art Präzedenzfall wollen, um auch ihre Kryptowährung als Securities irgendwann mal am Markt zu haben. Aber das Interesse vom Markt ist gerade eigentlich von dem, was man bisher so weiß, eher gering. Von daher glaube ich, ja, es könnte so einen psychologischen Effekt geben, dass die Leute sagen, so jetzt geht's bestimmt los und jetzt renne ich auch noch schnell rein und dann wird der Kurs auch reagieren. Das ist dann eine sogenannte selbsterfüllende Prophezeiung. Auf der anderen Seite hat man das auch bei den Bitcoin-ETFs erstmal gesehen. Und als dann aber eben nicht der harte Kaufdruck kam durch die ETFs, ist das auch sofort wieder eingebrochen aufs vorherige Niveau runtergefallen. Dann wurden diese ETFs aber von den Institutionellen gekauft und es hat den Kurs eben beflügelt. Wenn aber das eigentliche institutionelle Interesse an den Ethereum-ETFs nicht da ist, könnte dann eben dieser zweite Impuls, der das auch festigt auf einem höheren Niveau, einfach ausbleiben. Und das ist so ein bisschen mein Gefühl, dass das passieren könnte. Vielleicht ergänzend würde ich auch nochmal was sagen. Es ist vielleicht auch gar nicht schlau, diese Ethereum-ETFs zu kaufen, wenn man die Möglichkeit hat, einfach Ethereum zu kaufen. Und das ist natürlich nicht ganz so leicht, wie ein ETF zu kaufen, wo man einfach das Portfolio hat. Einem entgeht aber Rendite, die notwendig ist, um in Kaufkraft gesehen zum Rest des Netzwerks gleich aufzubleiben. Und das ist ganz einfach das Staking. Staking ist der Prozess, der das Ethereum-Netzwerk betreibt. Und bei diesem Prozess ist es so, dass wenn ich Ethereum kaufe und die bei einem Dienstleister hinterlege oder einen eigenen Knotenpunkt betreibe, dass ich eine regelmäßige Rendite in Form von Transaktionsgebühren erhalte. Und ich bin mir gerade gar nicht so sicher, wo die steht. Ich glaube so bei 3,5% oder sowas. Die entgeht mir aber, wenn ich einen ETF kaufe. Denn diese ETFs, die Vermögensverwalter wie BlackRock, die dürfen diese Ethereum nicht staken. Der Grund ist auch ein ganz einfacher. Also es wird mit sicher mehrere Gründe geben, aber einer ist technischer und auch ökonomischer Natur. Denn das Ethereum-Netzwerk hat eben eine quasi vorgeschriebene Liste, wer die nächsten Blöcke finden darf. Und diese Liste wird abhängig gemacht eben von diesen Stakes. Und das heißt auch, wenn einer ausfällt von jetzt auf gleich, dann bringt das das Netzwerk ins Stocken, weil irgendwer in dieser Reihenfolge jetzt ausfällt, das Netzwerk weiter zu betreiben. Das darf also nicht passieren. Das wird auch bestraft in dem Netzwerk. Da wird einem Teil des Stakes sogar dann weggestraft. Einmal ist das ein Prozess, den natürlich ein Vermögensverwalter nicht als Risiko eingehen will, weil der Knotenpunkt technisch gesehen ausfällt, möglicherweise Teil seines Bestandes weggeslasht wird. Das andere ist aber auch, dass das Netzwerk, um sich dagegen zu schützen, einfordert, dass man mindestens, ich glaube, 100 Tage oder länger, vielleicht sogar ein Jahr, ich bin jetzt da im Detail nicht drin, das wird auch hin und wieder mal in diesem ganzen Prozess anders diskutiert, aber auf jeden Fall muss man lange diese Coins locken. Und würden jetzt viele ihre ETFs wieder abstoßen wollen, aus Gründen, und diese Coins sind gerade gestaked, dann kann der Dienstleister diese Coins de facto nicht verkaufen. Und das ist möglicherweise ein Problem. Und da merkt man schon, naja, mir entgeht Rendite in dem Moment, wo ich die ETFs kaufe, aber von mindestens diesen 3% oder was auch immer das Netzwerk gerade an Rendite so zahlt, das schwankt ja auch. Und das ist vielleicht etwas, was auch gar nicht so interessant ist. Und dementsprechend weiß ich nicht, ob das überhaupt so schlau ist, die als ETF zu kaufen. Mhm.
Was ich auch, weil das finde ich auch interessant, in den letzten Wochen auch in Interviews hier mit verschiedensten Experten festgestellt habe, wenn ich auch nach dem Thema Bitcoin und Ethereum gefragt habe, viele sagen mittlerweile, und ich finde, das hat sich auch etwas geändert, ja, Bitcoin ist einfach ein Investitionsgut geworden und gehört in die meisten Portfolios, sagen die meisten Experten, nicht alle, und ist halt ein digitaler Wertspeicher. Aber wer sich halt mit der Materie auskennt, der sagt dann oft, aber Ethereum ist eigentlich die spannendere Blockchain. Siehst du das auch so?
Technisch gesehen ja, weil man sagen muss, dass Ethereum technisch gesehen sehr viel mehr kann. Die Frage ist aber, ob einem das wirklich etwas bringt, weil die technische Möglichkeit haben wir auch in vielen anderen Technologien bereits. Und in letzter Konsequenz ist die Ethereum-Blockchain nicht trustless. Das ist alleine schon der Technologie geschuldet, dass es ein Proof of Stake ist. Das heißt, ich weiß nie, ob ich mich auf der echten Blockchain befinde, außer mir sagt ein Dienstleister, hey, das ist wirklich die echte Ethereum-Blockchain, weil da ist ja keine technische oder keine physische Schwierigkeit hat, in dem Sinne die Blockchain zu bauen, könnte man das auch einfach fingieren als zum Beispiel künstliche Intelligenz, ein Netzwerk aufbauen, das aussieht, als wäre es das echte Ethereum, voll mit Transaktionen, die alle legitim aussehen. Und in Wirklichkeit ist es das gar nicht und ich befinde mich in der falschen Blockchain. Das wäre denkbar und deswegen braucht es immer Vertrauensparteien, die dieses Netzwerk erstmal darstellen und aber auch in zweiter Konsequenz weiterentwickeln. Und das ist meistens die Ethereum Foundation oder eben, dass die Roadmap vorgeben und die Technologien vorgeben. Und wenn wir eh bei Vertrauensparteien sind, dann muss man sich eben fragen, lohnt es sich dann überhaupt, eine so ineffiziente Technologie wie die Blockchain zu benutzen für einen Smart Contract oder eine Tokenisierung? Und macht das überhaupt Sinn? Weil wenn man jetzt zum Beispiel von diesem... Viele sagen, ja, wir könnten mal die Notare vielleicht in manchen Bereichen aussparen. Wenn ich eine Immobilie kaufen will, mache ich das einfach in Form von Tokens. Ja, ist richtig. Jetzt stelle ich mir aber vor, ich kaufe eine Immobilie in Form von Tokens. Ich habe diese jetzt auf meinem privaten Schlüssel, auf der Ethereum-Blockchain. Und jetzt verliere ich diesen Schlüssel. Was mache ich denn dann? Also es wird immer in letzter Konsequenz irgendwo eine zentrale Institution oder Einheit geben, die bestimmt, dass mir dies gut wirklich gehört. Das gleiche auch bei Aktien und bei vielen anderen Dingen. Das lässt sich sonst allein mit unserer Regulierung gar nicht vereinbaren. So, und wenn es diese Instanzen sowieso gibt, dann brauche ich auch keine Blockchain. Weil, um diesen Prozess zu vereinfachen, könnte ich dann ja umgekehrt in der Realwelt sagen, naja, schau mal, der Besitz einer Immobilie wird jetzt festgemacht von einer Einzelurkunde und der, der die Urkunde hat, dem gehört die. Ja, dann kann ich auch einfach eine Urkunde tauschen und den Notar aussparen, wenn ich so möchte. Also, das ist nicht die Lösung, die eine Blockchain bringt. Das ist keine Frage der Technologie, es ist eine Frage der Regulierung und eine Frage der Machbarkeit. Und wenn man das mal runterbricht auf diese Ebene, stellt man fest, dass all diese Informationen, die wir auf die Ethereum-Blockchain eintragen, externer Natur sind. Und wenn das externe Informationen sind, dann können sie beim Eintragen schon fehlerhaft sein oder Betrug enthalten. Und dann werden sie nicht wahr, nur weil sie auf einer Blockchain stehen. Und wenn wir die ganze Zeit einzelnen Institutionen beim Eintragen dieser Informationen vertrauen müssen, dann brauchen wir auch gar keine Blockchain. Dann können wir auch zentrale Datenbanken verwenden, weil wir müssen ja diesen Institutionen vertrauen. Und das wiederum zeigt dann das eigentliche Dilemma. Viele sagen dann, ja, aber da sind die Informationen öffentlich und unveränderbar. Wir haben viele offene Datenbanken. Alleine sowas wie X oder Facebook oder was auch immer. Da könnte man ja auch eine Information posten. Jeder lädt die sich herunter und kann später selber verifizieren, ob sie verändert wurde oder nicht. Also das ist alles keine Errungenschaft der Blockchain. Und auch wenn Ethereum technisch gesehen umfangreich ist und super viele Funktionen mit sich bringt, muss man am Ende fragen, gibt es überhaupt einen einzigen Use Case für irgendeine dieser Funktionen? Weil bis heute ist das eigentlich noch nicht der Fall. Wir handeln synthetische Werte, eingetragen von externen Parteien, die immer noch Vertrauensproblematiken unterliegen und haben eigentlich kein Problem gelöst damit. Ganz viel Spekulation passiert dort, sehr viele Hypes, gerade auf Basis von Meme-Coins und anderen Funktionen. Und so richtig klar, wo wir Ethereum mal in der Realwelt einbinden und nutzen können, ist das eigentlich bis heute noch nicht. Also eigentlich sucht diese Blockchain nach wie vor ihren Use Case. Auch wenn sie technisch gesehen wirklich umfangreich ist und ein technisches Meisterwerk, zweifelslos, weiß ich nicht genau, wo man diese Technologie einordnen sollte. Und Derek Balchunas, einer der US-amerikanischen Bloomberg-Analysten, hat auch mal gesagt, hey, Bitcoin ist klar, der Sales-Pitch ist digitales Gold. Gib mir mal den Sales-Pitch für Ethereum. Ja, und den gibt's halt eigentlich gar nicht. Es gibt nicht so einen einfachen, hey, dafür ist das da. Ja, das ist genau die große Schwierigkeit. Und ganz viele haben dann geschrieben, naja, eigentlich ist es nur eine Plattform, um Schneeballsysteme und Betrugstokens zu erstellen, weil es ja zentralen Parteien unterliegt und es meistens eben dafür missbraucht wurde. Also in 99,9% der Fällen von dem, was dort gebaut wurde, hat das sich eben leider genauso herausgestellt. Und bei den letzten 0,1% hat sich's eher vielleicht nicht als direkter Betrug herausgestellt, aber leider als genauso nutzlos. Und das ist das große Problem. Also ich sehe, dass es noch nicht unbedingt wirklich einen Nutzen hat für uns. Und da müssen wir eben schauen, wo die Reise hingeht. Und vielleicht auch noch ergänzend dazu, ich glaube, dass das Ethereum-Netzwerk an sich auch eher einer digitalen Zentralbank gleicht. Ethereum hat in den letzten 3 Jahren 7 Änderungen in ihrer monetären Politik durchgeführt, also was die Regeln der Geldmenge angeht. Das ist genau das, was eine Zentralbank tut. Sie wollen damit die Stabilität, die monetäre Stabilität des Ethereum-Tokens herstellen und natürlich auch die Stabilität damit des Netzwerks, weil es ja durch diesen Token und das Staking dieses Tokens auch am Ende betrieben wird. Und das gleicht eher einer digitalen Zentralbank, verschleiert als dezentrales Konstrukt, was es möglicherweise gar nicht ist, weil es in letzter Konsequenz nicht trustless ist. Und das birgt auch wieder große Gefahren, weil wir eben jetzt auf einmal vielleicht einer Zentralbank unterliegen, von der wir denken, sie sei dezentral. Und von daher halte ich dieses ganze Konstrukt für eher fragwürdig. Da muss aber jeder für sich seine Entscheidung treffen, weil ich glaube, aus Investitionsgründen kann da noch viel Hype auch tatsächlich trotzdem stattfinden. Da ist viel Lobby, da ist viel politische Kraft hinter und das kann auch möglicherweise sich finanziell trotzdem sehr lohnen.
Ja, sehr spannende Einordnung zu dem Thema, das ich jetzt so auch noch nicht kannte bei Ethereum, dass du sagst, es könnte eine digitale Zentralbank und Zentralbankwährung sein. Kommen wir auch nochmal zu dem Thema Bitcoin, Blockchain in Deutschland, Thema Regulierung. Wenn ich da jetzt überall richtig informiert bin, bringt ja die CDU einen Antrag ein, der unter Umständen Bitcoin-Transaktionen, vor allem den Bitcoin-zu-Bargeld-Tausch und auch die selbstverwalteten Wallets unterbinden bzw. verbieten soll. Vielleicht kannst du uns da nochmal auf den aktuellen Stand bringen. Ist das so richtig und wie sieht es da aktuell aus in dieser Thematik?
Genau, also das Thema hätte auch tatsächlich verboten, Transaktionen zu machen an sogenannte selbstgehostete Wallets. Also es ist einfach sowas wie eine Hardware-Wallet. Ich habe ja eine rumliegen, kann ich mal in die Kamera halten, dass man sowas mal sieht, wie das aussieht. Das sind solche Geräte und mit diesen Geräten ist man in der Lage, selber Bitcoin zu verwahren, selber Kryptowährung zu verwahren. Das kann man natürlich, man kann die Adressen, die durch so ein Gerät erzeugt werden, den Behörden mitteilen. Und ab diesem Zeitpunkt ist es legitim, es dann zu benutzen nach diesem Antrag. Wenn ich eine Adresse eingebe, an die ich meine Bitcoin schicke, von der ich nicht weiß, wem sie wirklich gehört und wo es kein sogenanntes KYC gibt, Personalausweisverifikation und so weiter, dann wäre das möglicherweise verboten gewesen. Das war das, was der Antrag wollte. Der ist übrigens gestern im Finanzministerium diskutiert worden und abgeschmettert worden. Also da haben wir jetzt erstmal Ruhe vor, Gott sei Dank. Ich weiß auch, dass das Finanzministerium oder Mitarbeiter des Finanzministeriums Teil der Bitcoin im Bundestag-Initiative waren, bei der ich den Eröffnungsvortrag im Februar gehalten habe. Und da muss man ganz klar sagen, hoffe ich zumindest, dass das auch dadurch so ein bisschen Bewusstsein kommt, dass man sich hier möglicherweise auch ja viel Branche aus dem Land treibt und vielleicht auch wohlhabende Bitcoiner am Ende, die dann sagen, jetzt wird's mir hier zu wild, dann gehe ich eben mit meinem Wohlstand in ein anderes Land, dann seid ihr mich jetzt los. Und das will, glaube ich, am Ende auch niemand. Man möchte, glaube ich, unterm Strich offen sein, aber auch einen regulatorischen Rahmen, der sich vereinbaren lässt mit den Wünschen der EU, Travel Rule durchzuführen, Finanztransaktionen weitestgehend kontrollierbar zu machen, dass man weiß, von wo nach wo Geldtransfers stattgefunden haben. Ich glaube nur nicht, dass sich das mit dieser Technologie vereinbaren lässt, ohne sich selber dort massiv im Wege zu stehen. Und ganz offensichtlich ist das jetzt auch die Erkenntnis aus dieser Debatte gewesen. Wir hatten da die Exklusivinformationen. Ich glaube, die sind ansonsten dann noch an keiner Stelle bis heute veröffentlicht worden. Aber gestern war eben diese Anhörung und wir haben dann Kontakt direkt in den Bundestag, der uns da mit versorgt hat, dass es abgeschmettert wurde.
In dem Sinne ja für Bitcoiner und für die Kryptoszene erstmal eine gute Nachricht. Und da wollte ich halt auch dran anschließen, weil man hat aktuell das Gefühl, ja, Deutschland ist da bemüht, aber wie so oft weiß einfach noch nicht so richtig, wie mit dem Thema umzugehen. Weil es gibt ja noch verschiedene Dimensionen. Wir hatten diesen Antrag. Wir haben jetzt aber auch hier diesen Fall, dass Deutschland aktuell 50.000 Bitcoin besitzt oder jetzt ein bisschen weniger als 50.000 Bitcoin, die ja durch einen Kriminalfall sozusagen sichergestellt wurden. Ist klar irgendwie, dass der Staat dann vielleicht auch da ein bisschen Kapital rausschlagen will, aber die sollen doch jetzt auch verkauft werden, die 50.000 Bitcoin, ja?
Genau, also zumindest wird das vermutet, weil die Bitcoin teilweise auf Adressen transferiert wurden von Börsen. Von daher kann man schon davon ausgehen, dass hier ein Verkauf stattfindet. Ich glaube, insgesamt war es sogar noch mehr. Ich glaube, insgesamt waren es sogar über 140.000 Bitcoin.
Echt?
Ich bin mir jetzt gerade aber auch unsicher. Ich bin auch unsicher, ob das nicht sogar verpflichtend ist, ab einem gewissen Punkt, dass sie verkauft werden, weshalb das dann passiert. Aber ich denke, dass das natürlich Meldungen sind, die jetzt erstmal negativ wirken, das aber nicht in letzter Konsequenz auch sein müssen. Das ist ja das Gleiche, wenn wir jetzt im Moment, stopp, ich vertue mich da gerade mit dem Mt. Gox-Fall.
Ja, genau, Mt. Gox waren 140.000 Bitcoin, genau.
Genau.
Also,
genau, das ist einfach noch die zweite Meldung oben drauf.
Ja, da kommen wir gleich auch drauf zu, worauf ich noch hinaus will. Gar nicht mal in erster Instanz auf den Verkaufsdruck, den das auslösen könnte, sondern ich hatte jetzt so gedacht, ich habe Verständnis, wenn der Staat erstmal gewisse Kosten vielleicht auch von diesem Fall deckt und dafür Bitcoin verkauft, alles klar. Ich habe mir dann nur die Frage gestellt, kann man nicht, aber vielleicht geht es auch rechtlich nicht, vielleicht weiß das jemand, kann man denn nicht einen Teil davon nehmen, um die Kryptoszene zu funden, um die Bitcoin auch erstmal ein bisschen zu halten, auf eine Wertsteigerung zu setzen und dann mehr Kapital zu haben. Also man könnte ja sagen, keine Ahnung, ein Drittel lockt man erstmal ein, behält man, ein Drittel verkauft man, um Kosten zu decken und ein Drittel nimmt man, um die Kryptoszene zu funden. Vielleicht gibt es ja auch solche Ideen, aber wie würdest du das einschätzen? Weil ich fände es fast schade, wenn man das jetzt alles auf den Markt schmeißt und dann gibt man wieder einen Teil ab, weil der Staat müsste ja noch nicht mehr jetzt in Bitcoin investieren, er hat sie ja bekommen sozusagen.
Ja, also ich glaube, eine finanzielle Unterstützung ist gar nicht mal notwendig. Das Beste, was der Staat tun könnte, wäre einfach den Startups und den Unternehmen weniger Steine in den Weg zu schmeißen. Mhm. Ich halte die Mika-Regulierung, die hier in Europa sehr gefeiert wird, leider in diesem Rahmen für sehr hinderlich. Also es kostet mindestens 100.000 Euro, diese Lizenz zu bekommen als kleines Unternehmen. Es ist sehr viel Geld. Und man hätte sich dieses Regulierungsmonster sparen können, indem man es gemacht hätte, wie die Amerikaner sagen, hey, Bitcoin ist wie ein Rohstoff, der Rest ist eher wie Wertpapiere. Jetzt gut, mit Ethereum haben wir da nochmal so eine Sonderposition, das einmal dahingestellt. Aber was die Mika-Regulierung gemacht hat, war wirklich jede einzelne Kryptowährung, jedes einzelne technische Konstrukt einzeln reguliert. Wie wird Stablecoins, wie wird das behandelt? Wie werden Airdrops behandelt? Wie werden gemeinte Coins behandelt? Also das ist ein Regulierungsmonster, super schwer einzuhalten. Mika-Lizenz ist super teuer, super zeitaufwendig, mindestens ein halbes Jahr Vorlauf braucht man da. Das schmeißt vielen Startups so viele Steine in den Weg. Das hätte man sich sparen können in meinen Augen. Da muss man dann auch gar nicht den Leuten Geld geben. Ich glaube, dass die guten Ideen, die da sind, auch teilweise einfach aus Leidenschaft entwickelt werden. Das hätte ich eher lieber gesehen. Ansonsten bin ich aber komplett dabei. Ich glaube, dass man die Coins hätte besser halten sollen. Allgemein beobachte ich gerade, dass die Amerikaner wirklich viele Bitcoin akkumulieren in ihrem Land. Das ist einmal durch die ETFs. Die halten jetzt schon 3,5% des globalen Bestandes. Das sind die Bitcoiner selbst, die teilweise in den USA sitzen. Das sind die Miner, die dort sind und auch Bitcoin akkumulieren. Und die Amerikaner machen gerade die Arme sehr weit auf dafür. Dann weiß man, dass China nach wie vor 20% der globalen Hashrate hat. Und mittlerweile werden die Spekulationen laut, dass das Land selbst dort Mining betreibt. Und genau deswegen auch damals diese lokalen Mining-Verbote möglicherweise ausgesprochen hat, damit das Land selber oder der Staat den günstigen Strom hat zum Minen. Also wir stellen gerade fest, dass die Welt ganz offensichtlich Bitcoin adoptiert und dabei ist, vielleicht auch Bitcoin zu akkumulieren, zu jetzt noch einem Kurs, wo man noch vielleicht auch eine gute Menge bekommen kann. Und von daher glaube ich, wir sollten eher mal schauen, ob wir nicht in Europa Mechanismen finden, dass auch hier in Europa Bitcoin akkumuliert werden, weil das einfach langfristig viel Kaufkraft bedeuten kann und uns natürlich auch dann viele Möglichkeiten gibt. Und da finde ich es durchaus schade, dass die jetzt verkauft werden. Wie gesagt, aber da bin ich auch nicht ganz sicher, ob die es nicht sogar rechtlich müssen. Ja? Nur man kann sie ja natürlich auch verkaufen und auf anderer Seite wieder einkaufen, wäre ja auch denkbar. Aber das wäre dann ja auch schon ein sehr klares Signal in dem Moment.
In der Schweiz gibt es ja eine Initiative, weil es ja auch mehr Volksentscheide gibt, die dafür sorgen möchte, dass die Schweizerische Nationalbank, die SNB, auch Bitcoin ankauft. Wie findest du das erstmal? Die Schweizer sind ja oft ein bisschen liberaler, haben ja auch in der Schweiz eine größere Kryptoszene. Wäre das was Wünschenswertes oder sagst du, wir bräuchten es jetzt auch gar nicht, dass Notenbanken, Zentralbanken die Kryptowährung kaufen, sondern es wird schon reichen, wenn sozusagen die Bürger und Unternehmen mehr dazu angeregt werden, ein bisschen Teil des Vermögens in Kryptowährungen anzulegen?
Ja, also natürlich schlägt mein Herz immer eher für die Gesellschaft und die Wirtschaft, aber Zentralbanken haben einen absoluten Vorteil, Bitcoin zu kaufen. Und in der Schweiz war der Vorschlag, die Staatsanleihen, die deutschen Staatsanleihen 1% pro Monat zu verkaufen und dafür Bitcoin zu kaufen. Und die haben es auch ausgerechnet, die hätten schon Milliardengewinn damit gemacht, wenn sie es vor einem halben Jahr oder einem Jahr gestartet hätten, dieses Programm. Vielleicht zu den Schweizern, das ist ein kleiner Sonderfall. Die Schweizer Franken sind eine relativ stabile Währung und während andere Länder extrem hohe Sozialausgaben haben und ihre Währung deswegen abwerten müssen, haben die Schweizer dieses Problem nicht in dieser Form. Und dadurch entsteht ein anderes Problem. Der Schweizer Franken, der ist viel wertstabiler wie zum Beispiel der Euro. Und was passiert ist, man hat sowieso schon eine hohe Inflation innerhalb des Euroraums. Das heißt, die Kaufkraft der Menschen ist eh schon weg. Und dann hat man natürlich noch zu Schweizer Produkten und Dienstleistungen nochmal diesen Gap zur Kaufkraft des Schweizer Franken, was dazu führt, dass wir einfach weniger Handel mit der Schweiz treiben würden, weniger Dienstleistungen und Produkte von dort kaufen. Und das ist wiederum schlecht für die Schweizer Wirtschaft. Also ist die Schweizer Wirtschaft oder die Schweizer Nationalbank, die SNB, die übrigens privat ist, beziehungsweise auch Aktionäre hat und so, die ist da jetzt mehr oder weniger gezwungen, die Schweizer Franken künstlich abzuwerten. Und das machen sie nicht, indem sie jetzt auch einen riesen Staatsapparat aufblähen, sondern das machen sie, indem sie eben neue Schweizer Franken erzeugen, also Kredite und damit zum Beispiel Aktien oder auch Staatsanleihen anderer Länder kaufen. Und das gibt ihnen die Möglichkeit, also auch im Moment, wenn man dann doch mal eine starke Währung braucht, aus welchen Gründen auch immer, einfach diese ganzen Dinge wieder zu verkaufen, die Schweizer Franken vom Markt zurückzunehmen, den Bestand zu verknappen und damit auch am Ende die Kaufkraft des Schweizer Franken wieder massiv zu steigern. Also wäre das eigentlich eine logische Konsequenz, ins knappste Gut des Universums zu investieren in Bitcoin und damit eine möglicherweise Absicherung zu haben, die allen anderen überlegen ist, auf lange Sicht. Zumal die Schweizer Nationalbank mehrere, ich glaube sogar, wenn ich es richtig im Kopf habe, 100 Milliarden Verluste gemacht hat mit ihren, oder waren es 300 Millionen? Auf jeden Fall, ich bin bei den Zahlen gerade komplett durcheinander, aber auf jeden Fall war es ein Riesenverlust, den sie 2023 eingefahren haben. Man müsste nochmal nachgucken, wie viel es jetzt tatsächlich war. Die Aktienportfolios liefen da nicht gut. Es waren jetzt unrealisierte Verluste, aber das Portfolio stand nicht gut da und mit der Strategie, Staatsanleihen von Deutschland abzustoßen, während Deutschlands wirtschaftlicher Abschwung da ist mit Sicherheit keine so schlechte Idee. Diese Idee ist aber nicht angenommen worden und ich vermute auch mal aus dem Grund, weil man sich eben was das angeht, noch ein bisschen bedeckter halten will. Ich glaube, allgemein ist das gerade etwas, was die großen Volkswirtschaften noch nicht in der Form wollen. Und es gibt andere Länder, da sehe ich gerade die Notwendigkeit, wahrscheinlich Bitcoin zu kaufen, als größer an. Und das ist unter anderem Japan. Japan muss gerade massiv Staatsanleihen verkaufen, um den japanischen Yen aufzufangen. Und das wird nicht mehr lange gut gehen. Wenn sie einen Teil neue Yen drucken würden, um Bitcoin zu kaufen, könnte das so eine dauerhafte, langfristige Absicherung für den stark entwertenden Yen darstellen.
Ich habe gerade mal nachgeguckt, weil wir sind ja digital unterwegs. Die SNB hat 2023 einen Verlust von 3,18 Milliarden Schweizer Franken gemacht. Also trotzdem 3 Milliarden.
Dann, ja.
Nicht wenig, sagen wir es mal so.
Ja.
Was beim Bitcoin, aber vielleicht auch mal, oder bei der Blockchain, Thema Blockchain, vielleicht eine gute Nachricht ist, aber die möchte ich gerne von dir eingeschätzt wissen. Die Börse Stuttgart wurde jetzt ja als einziger europäischer Börsenbetreiber von der EZB für EU-weite Blockchain-Tests ernannt. Bis November will man da schon erste Ergebnisse haben. Wie siehst du das? Ich meine, EZB, das geht ja dann in die Richtung wahrscheinlich CBDCs, digitales Zentralbankgeld. Trotzdem gut, dass die Börse Stuttgart dafür den Zuschlag erhält, oder siehst du es eher kritisch?
Ja, allgemein halte ich CBDCs für nicht sinnvoll. Also zum einen sehe ich noch nicht, dass wir das wirklich brauchen. Es würde nur den Kontrollrahmen der EZB stärken. Und die EZB ist sowieso in meinen Augen schuld an der Inflationssituation, wie wir sie mittlerweile haben, und auch an der Geldproblematik des Euros. Ein CBDC würde die Situation in meinen Augen nur noch verstärken und ihr noch mehr Möglichkeiten geben. Man muss sich einfach vorstellen, das würde möglicherweise bedeuten, dass irgendwann direkt bei der Zentralbank auf dem Server jede Geldtransaktion stattfindet. Und Geld ist die Basis einer Gesellschaft. Also selbst wenn ich mit meinen Freunden ins Kino gehe, kaufe ich dort Popcorn und mir ein Getränk und kaufe die Kinokarte. Das alles wäre einsehbar für eine europäische Zentralbank. Das gleicht dann schon sehr schnell einer George Orwell-Dystopie wie 1984 im Roman. Einer sehr zentralisierten Überwachungsgesellschaft auf Basis der Geldtransfers. Und auch wenn man sagt, man will Bargeld und andere Möglichkeiten nicht verbieten, glaube ich, dass einfach Anreize geschaffen werden, dann lieber das CBDC-Geld zu benutzen. Zum Beispiel, dass man sagt, naja, du kaufst dir ein neues Auto, wir subventionieren dir auch 3.000-4.000 Euro, aber eben nur, wenn du das über dein CBDC-Konto machst und auch nur, wenn du dein Gehalt über dein CBDC-Konto kommst. Und überall hast du irgendwie Ersparnisse, wenn du das zentrale Konto benutzt. So kann ich mir vorstellen, sind die dann die Anreize da. Und in dem Moment, wo man halt immer mehr Geld druckt und auch natürlich das Geld entwertet, werden auch Obergrenzen, wie was sehe ich dann, 3.000 Euro Bargeld-Obergrenze oder so, auch ganz schnell erreicht, wenn jemand für gefühlt einen Einkauf schon 1.000 Euro fällig werden, einfach weil die Inflation so weit vorangeschritten ist. Also es ist natürlich ein Prozess, der früher oder später selbst erfüllend ist. Und wo ich gerade sehe, dass ob das aus Unwissenheit oder aus Kalkül passiert, ist eigentlich egal. Aber wir rennen da halt leider immer weiter in diese Zentralisierung. Und ich glaube, das ist nicht gut, allgemein an diesem Konstrukt zu arbeiten. Also ich glaube, wir sollten eher darüber diskutieren, ob wir es nicht ganz sein lassen, weil ich sehe auch den Mehrwert nicht. Also es gibt kein einziges Beispiel innerhalb der Menschheitsgeschichte, wo die Zentralisierung des Geldes nicht zu Schaden geführt hat. Also es ist wirklich, wir können auf 2000 Jahre Menschheitsgeschichte schauen und es gibt kein einziges Beispiel dafür, dass das mal gut ausgegangen wäre. Es hat jedes Mal zu Hungerstod, Kriegen oder anderen Dingen geführt. Und ich denke mir, wie viel, also wir haben ja irgendwie den Eindruck, dass wir dieses Mal alles besser machen. Und das ist einfach, aber egal worauf ich heute wirtschaftlich schaue, es gleicht sich leider gerade alles mit sämtlichen Ereignissen, die es eben immer wieder gegeben hat in der Menschheitsgeschichte, wodurch die zentrale Geldschöpfung eben derartige Probleme entstanden sind. Unbezahlbarer Wohnraum, immer ungleichere verteilte Geldmenge und Vermögensmenge. Also alles, was wir gerade sehen, hat es unzählige Male gegeben. Und ich glaube, das ist nicht schlau, diesen Prozess noch stärker voranzuführen.
Mhm. Kehren wir dann nochmal wieder ein bisschen mehr zum Bitcoin, Ethereum und zum Preisgeschehen, zur Börse zurück, weil es interessiert ja mutmaßlich auch einen Großteil unserer Zuschauer. Wir haben es eben schon kurz angesprochen, Mt. Gox. Das ist ja jetzt auch nichts Neues. Nochmal ganz kurz, das war ja vor vielen Jahren eine Kryptobörse, die gehackt wurde. Da sind ganz viele hunderttausende Bitcoin verschwunden. Im Laufe der Jahre sind, ja, sagen wir mal, ungefähr 140.000 wieder aufgetaucht, die jetzt nach und nach an ihre ursprünglichen Besitzer ausgezahlt werden sollen. Und auch da ist die Theorie, dass der Bitcoin etwas nachgelassen hat im Kurs, ganz langsam, weil halt Verkaufsdruck kommt oder halt befürchtet wird. Wie schätzt du das ein? Wir hatten es eben schon mal, Deutschland hat auch noch 50.000 Bitcoin, wären ja fast 200.000 Bitcoin, nur von den beiden Parteien, die unter Umständen demnächst auf den Markt kommen.
Ja, also ich denke auch, dass das einen Verkaufsdruck bedeuten kann, aber eher aus einer psychologischen Sicht auch wieder. Wenn man mal überlegt, damals hat MicroStrategy ihre Bitcoin-Strategie gestartet, hat ähnlich viele Bitcoin vom Markt gekauft. Und das hat den Kurs gar nicht bewegt, 2021. Der Kurs hat sich dann bewegt, als sie es kommuniziert haben, dass sie es getan haben. Also sie haben es damals sehr vorsichtig gemacht. MicroStrategy's Plan war, glaube ich, alle 2,5 Minuten haben sie irgendwie 2-3 Bitcoin gekauft oder so. Also es war so eine Strategie über mehrere Wochen. Und damit haben sie eigentlich Bitcoin kaufen können, was der Kurs signifikant gestiegen ist. Also auch solche Mengen sind durchaus handelbar. Wenn man das natürlich kommuniziert, dann bekommen die Leute Angst und sehen eben diesen Verkaufsdruck und möglicherweise verkaufen deswegen auch. Und das ist etwas, was den Kurs, glaube ich, gerade eher bewegt. Aber ja, diese Meldung war das. Es kam die Meldung, hey, jetzt bald wird, werden da möglicherweise Bitcoin verkauft, weil da war das nämlich auch, wo die Bitcoin dann transferiert wurden an die Adressen, was man festgestellt hatte. Wie gesagt, die Ereignisse hatte ich vorhin durcheinander geworfen. Das ist auch, man muss auch sagen, es ist brutal warm im Moment. Also ich sitze hier leider in einem nicht klimatisierten Büro. Ich bin ein bisschen...
kein Problem, hier ist auch warm. Die Scheinwerfer bollern ganz schön.
Genau, das kommt einfach dazu, ne? Das ist einfach. Nee, aber das war der Fall. Die Leute haben gesehen, da sind 140.000 Bitcoin transferiert worden an Adressen und dann kam natürlich einfach die Panik und die Angst und das hat sofort sich auf den Kurs ausgewirkt. Wir sind kurzfristig unter $60.000 gefallen. Wir sind jetzt gerade bei $61.300. Es hat sich leicht erholt. Wir sind jetzt trotzdem 15-20% unter dem letzten All-Time-High von $73.000. Ich glaube auch, dass es notwendig war. Wir haben in 2023 150% Preissteigerung gesehen. Wir haben in 2024 50% Preissteigerung gesehen. Also ein bisschen Korrektur ist, glaube ich, vollkommen normal. Und eigentlich ist dafür, dass gerade so wenig Hype um das Thema Bitcoin gemacht wird, in meinen Augen immer noch ein Kurs bei über $60.000 sehr stabil eigentlich.
Was ja auch spannend ist, ab diesem Wochenende wird ja in Frankreich neu gewählt. Das Parlament wurde ja nach der Europawahl von Macron aufgelöst. Und es wird ja auch wieder ein bisschen einer Bankenwanken befürchtet, weil falls die Rechtsnationalen gewinnen in Frankreich, könnte das ja Auswirkungen auf den Bankensektor und den Euro in Europa haben. Könnte das nochmal so ein Event sein, was auch Kryptowährungen dann nochmal stärkt und den Rücken stärkt?
Ja, das ist so schwierig, weil ich glaube, dass Europa zu unwichtig ist für den Bitcoin-Preis. Ich wüsste tatsächlich kein wirklich größeres europäisches Ereignis, wodurch der Kurs sich signifikant bewegt hätte. Mhm. Das ist, glaube ich, auch, aber grundlegend glaube ich, dass das Narrativ für Bitcoin dadurch gestärkt werden könnte. Das auf jeden Fall. Also immer, wenn wir sehen, dass Banken unter Druck geraten, machen diese Meldungen die Runde und wir haben das vorletztes Jahr, ich glaube, das war Ende 2022, als die Silicon Valley Bank, Silvergate Bank, Signature Bank, die drei Banken in den USA gefallen sind, da hat der Bitcoin-Kurs brutal durch profitiert. Also man hat das wirklich gesehen. Die Panik innerhalb des ganzen Fiat-Systems war super groß und Bitcoin hat sich auch anders als in dem Moment die Aktienmärkte sehr positiv in dem Moment entwickelt und da war auch so ein bisschen das Narrativ, schaut mal, Bitcoin ist doch diese Krisenwährung, dieser Schutz gegen das klassische Fiat-System, das Vertrauenssystem, was wir dort eben haben. Das kann ich mir in Europa auch vorstellen, sehe ich dann aber eher als positiven Effekt für Europa, dass möglicherweise sich einfach hier mehr Menschen mit dem Thema befassen und mehr Bitcoin innerhalb von Europa akkumuliert wird. Ich sehe es weniger als Effekt für den Preis, muss ich ehrlich sagen.
Jetzt ist es ja nun so, klar haben wir jetzt auch ein paar Mal drüber geredet, so die Riesen-Rallye ist dann nach der Zulassung der Bitcoin-ETFs ausgeblieben, auch wenn viel Geld reingeflossen ist. Auch Bernstein Research hat jetzt nochmal gesagt, das Volumen soll sich bis 2025, also das Volumen, welches sich in Bitcoin-ETFs befindet, verdreifachen. Aber ist sowas überhaupt realistisch? Ich beobachte das im Moment oft, dass diese ganzen auch großen Banken, großen Häuser vielleicht auch im Eigeninteresse diese Kursziele und die Volumina immer pushen. Fakt ist einfach, klar, beim Bitcoin steht es nicht schlecht. Aber wenn man so diese ganze Euphorie nimmt und was immer gesagt wurde, müsste es eigentlich nochmal deutlich besser stehen vom Kurs und von der Nachfrage, wo wir auch gesagt haben, die ist im Moment nur bei Institutionellen scheinbar da.
Ja, das ist spannend, weil was interessant ist, ist, dass eigentlich auch gar nicht so viel Kapital zu den ETFs geflossen ist, sondern vor allem umgeschichtet wurde. Mhm. Und zwar hatten wir vorher den Grayscale Fund, der dann auch zum ETF wurde. Und der hatte 600.000 Bitcoin im Bestand. Und die haben sich jetzt verteilt auf die anderen ETFs, wenn man es eigentlich mal so genau nimmt. Also prozentual gesehen halten die ETFs jetzt ungefähr zusammen den Bestand, den vorher Grayscale alleine hatte, vielleicht ein bisschen mehr. Also so viel Kapital ist gar nicht dazugekommen, interessanterweise. Mit Sicherheit ist vieles erstmal bei Grayscale raus und an einer anderen Stelle auch wieder rein. Also es ist einfach umgeschichtet wurde auf keinen Fall. Aber so die insgesamte verwaltete Menge durch ETFs oder durch Vermögensverwalter ist dadurch eigentlich nicht signifikant gestiegen. Weswegen das auch klar ist, dass der Kurs, dass diese starke Rallye wahrscheinlich ausgeblieben ist. Ich glaube aber, dass eben diese Ereignisse wie mit diesem staatlichen Pensionsfonds dazu führen, dass möglicherweise die Menge sich dann trotzdem vergrößert bei den ETFs. An einem gewissen Punkt wird das aber auch schwierig. Also in Dollar gesehen ja, in Bitcoin gesehen wird es mit zunehmender Preisrallye einfach schwieriger, große Mengen dorthin zu bewegen. Also bei diesen ETFs liegen am Ende eben nicht die meisten Coins, sondern die teuersten Coins. Das ist einfach so. Und von daher, eine Verdreifachung wäre schon sehr viel, glaube ich. Das würde ja bedeuten, dass wir bei knapp 10% des globalen Bestandes wären, die bei diesen ETFs liegen. Und dann würden wir wahrscheinlich schon von einer wirklich extrem hohen Bitcoin-Preis, von einem extrem hohen Bitcoin-Preis ausgehen müssen. Ich glaube auch, dass die Institutionellen, gerade die ETF-Inhaber, Casey Wood und andere, ganz bewusst diese, da stimme ich vollkommen zu, ja, ganz bewusst diese sehr positiven Aussichten machen, weil sie durch dieses Geschäftsmodell ETFs an die Leute zu verkaufen natürlich auch selber sehr profitieren und mit Sicherheit auch selber Bitcoin verwahren und haben und das auch wollen. Ich glaube nicht, dass es notwendig ist, weil früher oder später geht Bitcoin sowieso seinen Weg, ganz unabhängig, was diese Leute erzählen. Und das ist auch das, wir hatten ja im Eingang diese Frage zum Narrativ, wo ich auch gesagt habe, Narrativ ist im Moment eher Wertespeicher oder Wertspeicher als solcher und weniger Bitcoin als Geld. Was aber nicht heißt, dass Bitcoin nicht trotzdem irgendwann Geld werden kann. Nur sind wir an dem Punkt nicht. Und das ist, glaube ich, auch nicht gut, Bitcoin als solches zu verkaufen, weil man natürlich ganz schnell feststellt, naja, Bitcoin als Geld im Alltag zu benutzen, ist nicht so einfach. Und wir haben noch eine hohe Volatilität. Das ist im Moment, auch wenn Bitcoin alle Eigenschaften eines guten Geldes mitbringt, kein guter Sales-Pitch. Und es ist auch egal, weil wenn Bitcoin dieses gute Geld ist, dann wird es das automatisch, ob man es jetzt so nennt oder nicht. Und wenn Bitcoin gut ist, so wie wir das sehen und erkennen, dann wird Bitcoin irgendwann alle möglichen Preise erreichen können, also Preisniveaus, egal ob Casey Wood das sagt oder nicht. Und von daher glaube ich, diskreditieren diese Leute sich möglicherweise einfach auch damit auch selber, dass man einfach langfristig gesehen draufschaut und sagt, boah, guck mal, was die für utopische Preisvorstellungen in 2023 hatten oder so.
Roman, uns ist beiden heiß, aber zwei kurze Fragen zum Abschluss des Interviews habe ich noch. Und zwar einmal, da haben wir auch anfangs schon mal ein bisschen drüber geredet und ich denke, deine Meinung ist klar, wenn es um das Thema Blockchain geht, ist deiner Meinung nach Bitcoin, Ethereum überlegen. Aber jetzt rein auf den Preis geschaut. Wäre es denn im Moment kurzfristig gesehen eine gute Idee, etwas Bitcoin zu verkaufen, umzuschichten und in Ethereum anzulegen, einfach weil diese ETFs bald wohl an den Handelsstart gehen?
Also erstmal, ich tue mich sowieso schwer mit Empfehlungen, aber an der Stelle würde ich noch ein paar Sachen mit einbringen, die man vielleicht berücksichtigen sollte. Wenn Bitcoin das knappste Gut des Universums ist, zumindest das knappste Gut, das wir jemals entdeckt haben und jemals als Knappheit überhaupt beweisen können, das muss man sich klar machen. Wenn wir heute Gold handeln, handeln wir einen Zertifikatsbestand. Also selbst wenn ich physisches Gold zu Hause habe, der Preis ist nicht das physische Gold, der Preis ist der Bestand, den wir digital handeln. Und alle digitalen Informationen sind eingetragen durch irgendwelche Vertrauensparteien. Jeder, jedes Goldzertifikat, jede Unze Gold, die ich an einer Börse digital kaufe, ist eine digitale Information mit einer Vertrauenspartei. Und Experten gehen davon aus, dass der digitale Bestand 115 Mal höher ist als der physische Bestand. Das würde bedeuten, Gold müsste 100 Mal so teuer sein, als es das eigentlich gerade ist. Und das Spannende ist, das gilt nicht nur für Gold, das gilt für Holz, für Öl, für eigentlich alles, was wir digital handeln. Und das ist ein Riesenproblem und zeigt, dass wir eigentlich die ganze Zeit im Blindflug sind, was unsere Preise betrifft und versuchen durch Kontrollen und Mechanismen irgendwie eine Stabilität in diese eigentlich komplett vertrauensbasierte Welt zu bringen, was ein Riesenproblem darstellt. Und Bitcoin ist das erste Gut, das es schafft, digital etwas zu beweisen, was in der Realwelt passiert ist, ohne Vertrauensparteien, und zwar durch den Proof-of-Work-Mechanismus. Deswegen ist Proof-of-Work so wichtig. Und nur dafür brauchte Satoshi Nakamoto die Blockchain, weil die Blockchain an sich keine gute Technologie ist. Die gab es auch schon vor Bitcoin. Die hatte in der Informationstechnologie eigentlich gar keine Anwendung, fast nirgendwo. Er hat sie nur gebraucht, um eben diese Realweltarbeit des Proof of Work darstellen zu können. Und das wiederum zeigt, dass Bitcoin als solches Netzwerk erstmal einen unumstößlichen Beweis über geleistete Arbeit erbringt und dass die Knappheit von Bitcoin nicht manipuliert werden kann durch keine Kraft zentraler Natur, die es hier auf der Welt gibt. Und Bitcoin als einziges Gut eine überprüfbare Knappheit hat, eben wie Gold und andere das nicht haben. Das heißt, während wir mit allen anderen Dingen uns expandieren, ob es jetzt Geldmenge ist oder Goldzertifikate oder auch Gold, was wir physisch fördern, oder technologischer Fortschritt, der uns effizienter werden lässt, alles im Verhältnis zu Bitcoin wird mehr. Das heißt, Bitcoin wertet im Preis die ganze Zeit auf, weil Bitcoin bleibt knapp. Das heißt, soweit wir uns als Menschheit entwickeln, wo auch immer das hingeht, werden wir Bitcoin im Preis steigen lassen. Bitcoin wird somit so eine Art Zivilisationsindex, so abgefahren, wie das klingt. Aber es ist halt so, wir können einfach schauen, ist Bitcoin mehr wert geworden, haben wir uns weiterentwickelt, ist Bitcoin weniger wert geworden, dann sind wir irgendwie zusammengeschrumpft, weniger Leute geworden, wie auch immer. Wenn wir davon ausgehen können, dann versteht man den Spruch, den Michael Saylor mal zu der Reporterin Laura sagte, it's going up forever, Laura. Bitcoin steigt unendlich lange. Es gibt nach oben kein Limit. Und solange wir uns als Menschheit weiterentwickeln, wird Bitcoin steigen. Und das heißt, bei einem Gut, das derart viel Potenzial hat, wo jetzt die ETFs da sind, wo die ersten Staatspensionsfonds draufgehen, und wir vielleicht kurzfristig sehen, dass andere Dinge Bitcoin outperformen, eine Nvidia-Aktie oder vielleicht auch Ethereum, müsste vor allem hier in Deutschland uns eins klar machen. Bitcoin ist, wenn wir es ein Jahr lang halten, steuerfrei. Man macht sich diese Steuerfreiheit kaputt, wenn man Bitcoin in Ethereum tauscht. Ein Gut, das unendlich lange steigt und eine unumstößliche Knappheit hat, zu tauschen in ein Gut, das sich verhält wie eine neue digitale Zentralbank mit diversen Problemen, die vielleicht hypegetrieben zu Kurssteigerungen führen, heißt kurzfristige Performance, aber möglicherweise langfristig Verlust. Und ich frage mich halt, will man sich diesen Aufwand machen und diesen Stress machen, sich mit den Märkten in dieser Aktualität befassen zu müssen, um richtig wieder zurückzuswappen, die ganze Steuer nachhalten, Steuer bezahlen, während man, wenn man Bitcoin hält, nach einem Jahr steuerfrei ist. Man sollte eins bedenken, diese Steuerfreiheit kann irgendwann möglicherweise gekippt werden. Die Grünen haben jetzt schon einen Antrag dafür eingereicht gehabt. Ich glaube auch nicht, dass er durchgeht. Ich habe mich da auch mit ein paar Politikern im Deutschen Bundestag unterhalten, die alle der Auffassung sind, das wird so nicht kommen, nicht solange sie auch noch, also das waren Politiker, die jetzt gerade in der Regierung sind, die auch gesagt haben, naja, solange wir hier sind, wird es nicht kommen. Aber das kann kommen. Und wir hatten so einen Fall im Immobiliensektor. Damals war es so, eine Immobilie war nach 2 Jahren steuerfrei, Spekulationsfrist. Und man hat das jemand geändert und auf 10 Jahre hochgesetzt. Und das bedeutet, man kann nicht rückwirkend das ändern. Das heißt, die, die über 2 Jahre ihre Immobilie besessen haben, waren steuerfrei, auch als das Gesetz kam. Also du hast dir vor 3 Jahren Immobilien geholt, das Gesetz kommt, hey, jetzt dauert es 10 Jahre, bis es steuerfrei ist. Dann waren die, die über diese 2 Jahre bisher hinaus waren, im steuerfreien Bereich. Das blieb so. Alle, die noch innerhalb dieser 2 Jahre waren und darauf gewartet haben, diese 2-Jahres-Grenze endlich zu überspringen, die sind in den Bereich dieser 10 Jahre mit reingerutscht. Das heißt, erst nach 10 Jahren steuerfrei. Wenn diese Änderung kommt, wie es zum Beispiel in Österreich der Fall war, dann wäre es bei Bitcoin sogar so, dass es nie wieder steuerfrei ist, sondern dass diese Standardfinanzsteuer von 27% oder so für jeden Trade drauf angewendet wird. Und man sollte sich klar machen, wenn man Bitcoin im steuerfreien Bereich hat und ein bisschen Zeit mitbringt, kann sich das extrem lohnen, weil vielleicht ist Bitcoin wirklich mal 1 Million wert und dann ist es steuerfrei dein Geld, weil es rückwirkend eben nicht angefasst werden kann, aber innerhalb der laufenden Frist schon. Und so lange muss man zittern. Und nur ein paar Prozent Rendite rauszuholen, möglicherweise Millionen irgendwann oder Hunderttausende an Steuern dafür zahlen zu müssen im Umkehrschluss, weiß ich nicht, ob das so schlau ist. Und von daher, ich gebe dir keine Empfehlung. Ich möchte nur diese Dinge auch mitgeben, gerade als deutscher Staatsbürger unter dieser steuerlichen Betrachtung, weiß ich nicht, ob es schlau wäre, für ein bisschen Rendite seine Bitcoin abzustoßen.
Sehr, also umfangreiche, spannende Antwort. Du hast ja den Bogen nochmal perfekt geschafft. Ich sage jetzt auch, weil das so ein schöner Abschluss war, ich spare mir die andere Frage, weil das ist ein Evergreen fürs nächste Interview auf. Hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht, Roman. Ich fand es sehr interessant, auch die Einblicke gerade zur Ethereum-Blockchain hinsichtlich, dass es eventuell eine fast eine digitale Zentralbank auf der Blockchain ist. War mal für mich auch, beschäftige mich ja sonst auch viel mit Kryptowährung, nochmal neuer Ansatz, ein neuer Input, auf das du sagst, okay, langfristig denken, weil als Investor lässt man sich da auch ein bisschen aus der Reserve locken und denkt, vielleicht nehme ich hier jetzt nochmal ein paar Prozentpunkte Rendite mit. Also, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Hast du gerade noch was zum Ergänzen oder sagst du, schauen wir mal, was mit den Ethereum-ETFs passiert?
Nee, besser nicht. Ich gebe sowieso immer so lange Antworten an mich, dass ich hier nochmal
Minuten. Ist doch super. Ich finde es sehr spannend, aber ich denke, wir haben die aktuellen Themen jetzt abgearbeitet. Freue mich drauf, wenn wir in ein paar Wochen, wenigen Monaten wieder zusammen reden und die nächsten Entwicklungen vielleicht Richtung Herbst nochmal zusammen erörtern.
Das machen wir so. Vielen Dank für die Einladung. Danke fürs Gespräch. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht.
Ja, danke dir auch, Roman. Dein YouTube-Kanal, auch wenn man den sicherlich nicht nochmal größer machen braucht. Der ist nämlich schon sehr, sehr groß. Verlinken wir unten nochmal in der Videobeschreibung. Blocktrainer, schaut auf jeden Fall vorbei. Ist immer sehr, sehr spannend. Danke dir, Roman.
Dankeschön. Tschüss.
Ciao, ciao. Und wie immer bleibt mir somit am Ende nur zu sagen, bleibt investiert.